dann eben auch emotional, psychisch belastend. Das kannst du dir sicher vorstellen.
Definitiv. Benni, das Problem ist, die Sendung ist jetzt vorbei. Wir haben das einen Home Run gelandet und durchgequatscht. Aber auch interessant, wie wir von dem Thema Fortschritt zu einem ganzen Leben gekommen sind. Nichtsdestotrotz, danke dir auf jeden Fall. Wenn du möchtest, kannst du noch gerne kurz dranbleiben. Mhm. Ansonsten sage ich allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. Wir haben wirklich die unterschiedlichsten Antworten auf die Frage bekommen, beziehungsweise auf dieses Erklärungsversuche auf das Wort Fortschritt. Macht euch selbst nochmal Gedanken, sucht euch selber Wörter raus und spielt das doch mal mit euren Freunden zu Hause. Und ihr werdet feststellen, wie unterschiedlich doch Ansätze sind, Sichtweisen. Und es macht Spaß, gerade mit einer großen Gruppe diese Wörter zu diskutieren, weil jeder so einen ganz anderen Erklärungsversuch irgendwie liefert. Also mir macht es immer wieder Spaß und auch heute vielen Dank für den Vorschlag, dieses Wort zu nehmen. Wir hören uns heute Abend wieder ab 12 Uhr, dann mit einer neuen Folge und spannenden Geschichten. Bis dahin, bleibt gesund und munter. Alles Gute euch. Tschüss.
Big FM Night Lounge.
So, Freunde, ich bin's, Daniel. Die nächste Folge ist eine Wiederholung der Night Lounge. Ihr bekommt uns immer live auf die Ohren von Montag bis Freitag ab 0 Uhr bis 2 Uhr. Also unbedingt einschalten in der Live-Show oder gerne mal auch alle Sendungen abchecken auf Spotify, Soundcloud und iTunes.
Das Best-of der Big FM Night Lounge. Jetzt. Schlafen kannst du woanders.
Deine Story.
Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel.
Rheinland-Pfalz,
Baden-Württemberg,
Hessen,
NRW
und im Saarland.
Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Heute am Mittwoch, den 29. November 2023. Kurz nach 12 haben wir's. Und unser Thema heute Abend lautet: Ich habe gelogen. Das ist unser Thema heute. Und ja, wir haben uns so ein bisschen beeinflussen lassen durch die Nachrichten von heute. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dass es im Prozess Gil Oferim weiterging und dass es hier so rauskam, dass der Musiker anscheinend gelogen hat. Ich möchte das zum Anlass nehmen, um mal mit euch über eure Lügen zu sprechen und möchte gerne wissen, ja, warum habt ihr eigentlich gelogen? Womit habt ihr gelogen? Und welche Auswirkungen hatte diese Lüge auf euer Leben, auf euer Umfeld? Wie kam es am Ende dann raus, dass es nur eine Lüge war? Und was habt ihr selbst aus dieser Lüge gelernt? Ruft mich an, kostenlos vom Handy und vom Festnetz und lasst uns heute darüber sprechen. Die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, das erstens zuzugeben, dann auch ja ganz öffentlich darüber zu sprechen, dass man mal gelogen hat. Aber ich glaube, dass wir das alle mal im Leben getan haben. Die kleinen und die großen Lügen sind heute hier in der Sendung gefragt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht sagen, boah, das muss eine ganz große Sache gewesen sein. Nein, reicht mir schon, wenn es eine kleine Sache war. Eine kleine Sache mit einer gewissen Auswirkung. Vielleicht insofern, dass die Person eventuell gesagt hat, die Freundschaft wird gekündigt. Ja, also wir sind nicht mehr befreundet. Oder ihr sagt vielleicht einfach nur, ich habe dadurch einfach ja so sehr das Vertrauen kaputt gemacht, dass ich Schwierigkeiten hatte, es danach nochmal zu fixen. Anrufen vom Handy und vom Festnetz, heute sprechen wir über das Lügen und vielleicht auch darüber, ob das überhaupt sinnvoll ist zu lügen. Ob es wirklich Situationen gibt, in denen ihr sagt, ja, da macht es durchaus Sinn, eine Lüge zu verwenden. So, und online könnt ihr natürlich auch mitmachen. Ich habe das Thema gepostet auf Instagram und auf Facebook. Und da habe ich tatsächlich auch schon ein paar Sachen gesehen. Da war ich sehr überrascht, wie offen ihr wart. Denn ihr dürft die Frage beantworten, was war denn deine bisher größte Lüge? Und da sind Sachen dabei, die mich doch sehr überrascht haben. Wir schauen uns gleich nochmal um 12:15 an, was da so dazugekommt. Aber da sind zum Beispiel Sachen dabei, wie ich habe gelogen, dass ich Abitur habe. Stimmt eigentlich gar nicht. Oder ich habe gelogen, dass ich den Führerschein mit 0 Fehlern bestanden habe. Habe ich aber in Wirklichkeit gar nicht mit 0 Fehlern. Ist jetzt die Frage, hat die Person überhaupt den Führerschein bestanden oder nur war das nur mit den 0 Fehlern eine Lüge? Und warum macht man das? Vielleicht, weil man sich irgendwie besser darstellen möchte, als man ist. Das ist ja meistens der Fall bei einer Lüge. Aber vielleicht steckt da noch was ganz anderes dahinter. Wir gehen in die erste Leitung. Heute Abend begrüße ich hier wen mit der Endziffer 7. Guten Abend, hallo, wer da?
Hallo, Jonas hier, hi.
Grüße dich, woher, aus welcher Ecke?
In Nähe Trier, tatsächlich.
Tatsächlich. Sehr schön. Daniel, ja. Freue mich.
Hi.
Hi.
Ja, also das Thema, ja, ich habe jetzt erst seit kurzem zugehört. Ich musste ein bisschen drüber nachdenken tatsächlich. Bei mir geht es tatsächlich, wie du schon eben sagtest, in die Richtung Theorie, Fahrschule, führerscheinmäßig. Und da war es tatsächlich so, da ist mir tatsächlich unangenehm, schon ein bisschen drüber zu reden. So. Aber ich bin tatsächlich 7-mal durch die Theorieprüfung gefallen und habe aber immer gesagt, so war immer nur einmal. Ne, also direkt First Try geschafft mit 0 Fehlerpunkten. Ja.
Du hast den Leuten nie gesagt, dass du in Wirklichkeit 7-mal durchgerasselt, also 6-mal, beim 7. Mal hat es geklappt.
Genau, ja. Ja, okay. Das Problem war immer, dass ich so ein Mensch war, der so eine leichte Prüfungsangst hat. Mhm. Ich denke, das kennt mal jeder irgendwie,
voll,
dass man irgendwie
absolut
vor einer Klausur steht oder irgendwie vor einer wichtigen Arbeit. Und das war halt schon immer so für mich so ein Ding, wo ich sagte, boah, du willst mal unbedingt mal so einen Führerschein haben. Aber ja, es hat dann halt erst am 7. Mal geklappt. Gell? Also da war es dann auch so, dass ich dann eine Einzelprüfung dann hatte, weil ich immer so nervös dann Step für Step war, mhm, und mir dann auch immer, ja, ich sag mal so, immer mehr Druck selber gemacht habe. Und irgendwann, ja, habe ich halt gedacht, so komm, eine Einzelprüfung tut dir vielleicht mal ganz gut. Du hast nicht den Stress so im Prüfungssaal mit den anderen, die vielleicht schon fertig sind. Aber kaum war ich aus der Prüfung raus, habe ich nochmal eine Prüfung gemacht und es lag wirklich nur an dem Druck. Also da habe ich auch fehlerfreie Klausuren dann abgelegt in der Theorie. Aber ja, das war so meine größte Lüge, die ich so bisher hatte.
Hat jemand, also diese 6-mal, die du da quasi zur Prüfung gegangen bist, hast du da den Leuten gesagt, ich habe heute Theorie, oder hast du das immer für dich behalten bis zu dem Tag, an dem du die dann bestanden hast?
Tatsächlich habe ich es immer so ein bisschen eher geheim gehalten. Natürlich im Familienkreis ist das halt immer so eine Sache, die bekommen das natürlich mit.
Also die wussten es als Einzige?
Genau, aber bei Freunden, ja, ich habe es geschafft. So. Und mit 17 darf man ja begleitend fahren, ja, aber sonst... Ja.
Ja, okay, aber von den 6-mal davor, die haben nicht irgendwie gefragt, so, und wie war es gestern, sondern die wussten gar nicht, dass du ständig bei einer Theorie warst und es nicht gepackt hast.
Ja, doch, tatsächlich ab der ersten. Ab der ersten haben sie mich direkt gefragt, und wie war es?
Und du hast direkt da schon behauptet, ich habe es geschafft.
Ja, tatsächlich schon.
Oh je, und dann war der Druck umso größer, weil du ja quasi dann, verstehe, okay. Ja. Oh, weia.
Ich meine, man will ja auch bei seinen Freunden oder generell, ist es halt immer ein unangenehmes Gefühl, wenn es dann heißt, oh ja, derjenige da ist schon 7-mal durch die Theorie, also 6-mal durch die Theorie. Ja. Aber ja, wie gesagt, das war so an für sich so meine größte Lüge, beziehungsweise mein größtes Geheimnis so. Mhm. Jetzt aktuell, wenn mich jemand drauf anspricht, würde ich von mir überhaupt nicht stehen dazu. Mhm. Ich meine, Prüfungsangst hat jeder oder generell mal irgendwie Ängste oder so, die man aufbaut. Aber jetzt komme ich gut damit klar, ja.
Wie lief es dann bei der praktischen eigentlich?
Die war erste Sahne, ja.
was hat dir am meisten Angst gemacht? Da hat man ja auch eine gewisse Angst. Also ich hatte, sage ich ganz ehrlich, ich hatte ein Zitterbein. Weißt du, was ein Zitterbein ist?
Ja, klar.
Hattest du auch eins? Unkontrolliertes, ja, zitterndes Bein. Also wirklich, ich habe gedacht, was ist mit meinen Beinen los? Also die haben wirklich... Das war total heftig gewesen. Ich habe das nicht ruhig stellen können. Und der Fahrlehrer meinte, ja, ist normal, hat jeder. Und ich dann so, ey, das war wirklich, ja, war halt die Aufregung, ne?
Ja, klar, also in der Theorie hatte ich das gar nicht. Da war ich immer voll fokussiert, aber auch richtig nervös halt. Also nicht, dass ich irgendwie gehibbelt habe, sondern ich war einfach so im Fokus drin, alles richtig zu haben, nochmal rumzuskippen um die Fragen herum. Und dann war es falsch, ja.
So, aber okay, dann hast du aber trotzdem gepackt. Was war denn die größte Schwierigkeit für dich persönlich bei der praktischen?
Die praktische, da gar nichts.
Parken, schalten, alles cool.
Nee, gar nichts. Da war alles reibungslos. Ja.
Wie lange hast du jetzt schon deinen Führerschein?
Ich bin jetzt 23, also schon ein paar Jahre.
Wann hast du den gemacht? Wie alt warst du damals? 18 direkt, oder?
Nee, mit 17 habe ich den gemacht, tatsächlich.
Ach so, und auch diese 7-mal Theorie quasi.
Genau, ja.
Ist doch alles easy, hast gar keine Zeit verloren, ist doch alles cool.
Nee, aber es war halt schon, wo man denkt so, da lauert irgendwo schon irgendwie was im Bauch, so, ja.
Ich würde gerne mal wissen, wie gehst du heute mit Leuten um, die dir vielleicht begegnen und die vielleicht zum Beispiel sowas sagen wie, du bist 21, du hast noch keinen Führerschein, oder Weißt du, also bist du da so, dass du dann irgendwie über die spottest oder sagst du, nee, kann ich voll gut verstehen, dass du da vielleicht noch keinen Schein gemacht hast?
Also ich finde tatsächlich, da kann man nicht darüber urteilen und man sollte auch rein menschlich gesehen nicht darüber urteilen, ob jemand schon einen Führerschein hat. Ich habe jetzt auch einen Freund gehabt damals, der hatte mit 30 noch keinen Führerschein. Klar, man hat mal irgendwo nachgefragt oder so oder so, weil der war auch derjenige, der immer gesagt hat, ja, ich habe jetzt Theorie, ich habe jetzt schon praktische und alles Mögliche. Seit 6, 7 Monaten hat er das im kompletten Freundeskreis behauptet. Aber da, ja, war es nie so. Aber tatsächlich würde ich nie jemanden verurteilen, weil man weiß nie, ob jemand überhaupt die finanziellen Möglichkeiten hat, weil ein Führerschein ist ja heutzutage auch schon richtig teuer, gell?
Das ist wohl wahr. Aber das ist schon interessant. Also gerade dieser Druck, den man dann auch so von seinem Freundeskreis teilweise hat, dass man sagt, ich will da auch irgendwie sagen, ja, den habe ich auch. Ja, das gibt's.
Klar.
Nicht überall, aber gibt's schon. Ich erinnere mich an einen Freund, der war 2 Jahre im Ausland, kam zurück und hat jedem gesagt, er hat einen Führerschein. Und dann haben wir gefragt, wo ist denn? Zeig mal, wie sieht denn der aus? Und so, nee, den habe ich da vergessen. Der liegt noch da. Und da habe ich gesagt, hä, das kann doch nicht sein. Und dann so, doch, den habe ich da drüben gemacht. Und dann kam raus, der ist die ganze Zeit schwarz gefahren. Also ohne Lappen im Ausland.
Ah, krass. Ja, das hat mein Kollege damals auch immer gebracht, dass der einfach schwarz gefahren ist mit seiner damaligen Freundin, ja.
Ja, und dann kam er zurück und hat behauptet, ja, anscheinend konnte er wirklich Auto fahren, aber er durfte es nie offiziell. Ja. Hat dann auch erst, glaub 15 Jahre später hat er dann den Führerschein gemacht. Und da haben wir groß gefeiert. Ja,
ja, sowas bei meinem Kollegen auch, ja. Aber an für sich so, ja. Ansonsten kleinere Lügen, ja gut, jetzt Freundin belügen, wenn es um Geschenke geht, ist in Ordnung, würde ich behaupten.
Ich würde eher gerne von dir wissen, was hast du selbst für dich persönlich aus dieser Sache gelernt?
Einfach offener damit zu kommunizieren, generell direkt. Entweder nimmt man dies so, wie man ist, so ob man jetzt in der Vergangenheit irgendwie mal Mist gebaut hat oder generell einfach dazu stehen. Mhm. Das habe ich draus gelernt. Ja, aber so prinzipiell jemand, der mich dafür verurteilt, okay, ich bin ja trotzdem noch ich, gell? Also
absolut.
Da habe ich mir selber nichts vorzuwerfen.
Und ich finde, dazu zu stehen ist überhaupt gar kein Problem. Danke dir, Jonas, dass du angerufen hast. Dir eine schöne Nacht.
Gar kein Problem.
Ciao.
Dann einen schönen Feierabend. Dann später.
Tschüss. So, und ich finde es mutig, dass er der Erste war, der sich getraut hat, über seine bisher größte Lüge zu sprechen. Es muss jetzt nicht die allergrößte sein. Wenn euch einer einfällt, über die ihr sprechen könnt und wollt, dann ruft mich an und lasst uns darüber reden. Ich möchte gerne wissen, warum habt ihr eigentlich gelogen? Womit habt ihr gelogen? Warum habt ihr gelogen? Und welche Auswirkungen hatte diese Lüge? Es gibt Lügen, die haben keine besonders große Auswirkung. Aber es gibt auch welche, die zerstören Freundschaften, die zerstören ein Arbeitsverhältnis, die können aber auch euren Ruf zerstören und so weiter und so fort. Dann würde ich gerne wissen, wer kam dahinter? Vielleicht wart ihr selbst die Person, die irgendwann mal die Karten auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, so und so sieht's aus und ich habe das aus dem und dem Grund gemacht. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung. Da wartet jemand mit der Endziffer 08. Guten Abend, hallo.
Hallo.
Hi, wer da, woher?
Georg aus Offenburg.
Georg, ich grüße dich. Schön, dass du anrufst. Danke dir.
Jawohl. Also jetzt bin ich dran mit meiner größten Lüge. Ja. Also so groß ist ja. So groß ist sie eigentlich nicht. Die ist aber eher, ja, ich glaube, wir haben den Vater von uns belogen, um ihn zu schützen. Der hat vor kurzem einen Gehirntumor gehabt. Vor 2 Monaten war die OP. Mhm. Ja, und ich habe diese Vorsorgevollmacht und musste für die OP unterschreiben. Und wir haben zu ihm gesagt, wir haben es für dich gut gemeint, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir es nicht für uns gut gemeint haben, weil wir uns nicht trennen konnten. Weißt du, wie ich meine?
Nein.
Also, er war im Prinzip totgeweiht, ne? Mhm. Er ist jetzt 80. Mhm. Und ja, die Ärzte haben gesagt, wir wissen nicht, wie er nach der OP sein wird. Also diese OP fand ja am Gehirn statt. Mhm. Und die Überlebenschancen waren gering. Die haben gesagt, er wäre also höchstwahrscheinlich bettlägerig und wird ein Pflegefall sein. Ne? Und nach der OP ist halbwegs gut gegangen. Und dann haben wir ihm, also er hat zu mir dann gesagt, ihr hättet mich gehen lassen sollen.
Aber Moment mal, gehen in welche, also ja. es gab doch, also er hätte die OP gar nicht erst gewollt, oder wie?
Ja, von ihm aus nicht. Aber er konnte sich nicht artikulieren aufgrund des Tumors.
Ah,
das hat auf okay. sein Sprachzentrum gedrückt.
Okay.
Ja.
Damals war er wie alt?
79. Der hat jetzt am Samstag seinen 80. Also 80er.
Mhm. Und das, naja, was heißt Lüge? Warum siehst du das als Lüge?
Ich weiß das nicht, weil ich zu ihm gesagt habe, wir haben es für dich gut gemeint, ne?
Und du sagst, das war vielleicht gar nicht für ihn, sondern das war vielleicht doch ein bisschen egoistisch. Wir haben eher an uns gedacht.
Richtig, richtig. Er sitzt jetzt bei sich daheim, er ist kein Pflegefall. Aber die OP fand an einer Stelle statt. Er ist jetzt emotional sehr angebunden. Weißt du, der hat Angstzustände und er vegetiert vor sich hin.
Also er ist nicht mehr er selbst. Es hat schon eine Auswirkung gehabt auf seine Persönlichkeit, ja?
Richtig, richtig. Er war vorher lebensfroh, ging einkaufen, macht er jetzt nicht mehr. Der hockt die ganze Zeit daheim. Wir kaufen für ihn ein, die Schwester kocht, bringt ihn vorbei. Also wir wohnen alle so, ich sag mal, 5 Minuten entfernt von ihm, ne?
Ja, und verbringt ihr jetzt mehr Zeit mit ihm, weil ihr wisst, dass er gerade, ja, diese Situation hat? Oder ist er auf sich allein gestellt? Nee,
mehr oder weniger. Wir versuchen so oft wie möglich, aber wie soll ich sagen, wir haben auch ein Arbeitsleben. Ne? Ich habe Schichtarbeit und wenn es die Möglichkeit zulässt, komme ich zu ihm für eine halbe Stunde zum Kaffee. Aber er hockt halt den ganzen Tag alleinig daheim.
Mhm.
Und nach dem Krankenhaus, da bin ich mit ihm heimgefahren, da hat er gesagt, ich bin mittlerweile 80. Ich habe so viel erlebt, ich will nicht mehr. Aber jetzt haben wir die OP durchgeführt, ne? Und die Ärzte geben bei dieser Tumorart im Prinzip 12 bis 16 Monate noch zu leben. Also er ist im Prinzip ein Todgeweihter. Er weiß, dass demnächst oder halt jetzt in 10, 12 Monaten vorbei ist.
Das heißt, die OP hat sein Leben nur minimal verlängert.
Ja, genau, verlängert. Sie hat den Tod hinausgezögert. Mehr ist das nicht.
Fühlst du dich schlecht deswegen?
Ich mehr oder weniger.
Du sagst ja, das haben wir als Familie auch ein Stück weit entschieden, ne?
Richtig, wir sind zu viert da gesessen. Ich habe gesagt, ohne euer Einverständnis unterschreibe ich nicht.
Und sprichst du mit den anderen Familienmitgliedern darüber oder?
Ja, ich habe gerade vor 3 Tagen mit einer geredet, habe gesagt, ich war jetzt wieder beim Papa und er hat gesagt, ich hoffe, dass das mein letzter Geburtstag, dass ich das also langsam dem Ende entgegengeht.
Das ist so hart, sowas zu hören, diesen Satz zu hören. Das ist so.
Richtig.
Ganz, ganz schwierige Situation.
Ja, und ich habe dafür unterschrieben.
Mhm.
Das ist das, was an mir nagt.
Ja. Na gut, auf der einen Seite, ich verstehe das auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich, ja, es ist der Papa, der jetzt gerade diese Zeit durchmacht. Aber natürlich will man diesen geliebten Menschen nicht missen. Und jede Woche, jeden Tag, den man irgendwie noch geschenkt bekommt, möchte man natürlich auch haben.
Richtig, er ist aber ein anderer.
Ja, aber er ist nicht mehr. Gut, das hast du vorher natürlich nicht gewusst. Du hast diese 16% als Chance gesehen, dass er mehr Zeit mit euch hat.
Also er ist, also Gott sei Dank nicht bettlägerig, ne? Der bewegt sich, der duscht sich, Hygiene, alles funktioniert, dass er kein Pflegefall ist, sage ich mal, ne? Aber er ist von heute auf morgen ein anderer geworden. Seine Schwester ruft bei mir regelmäßig an, also meine Tante, ne? Und sagt, ich möchte ihn mal besuchen, weil die kommen aus der Ecke Stuttgart. Also sprich, müsstet ihr auch im Voraus ein bisschen planen. Und er sagt, ich möchte niemanden sehen. Nicht mal die Geschwister.
Ja, wenn du nochmal in dieser Situation wärst oder wenn du sie nochmal entscheiden würdest, würdest du anders entscheiden oder sagst du, ich kann nicht anders entscheiden? Mein Herz sagt, ich muss. für ihn kämpfen. Doch, ich kann ihn nicht gehen lassen.
Doch, ich hätte ihn gehen lassen.
Du würdest heute anders entscheiden, ja?
Ja, man hätte uns mit Ehre verabschieden können. Er konnte sowieso nichts mehr wirklich sagen. Zu dem Zeitpunkt hat er Tumor. Wir wussten nicht, das kam so plötzlich mal von 3-4 Tagen ist das gewesen. Mhm. Er konnte auf einmal nicht mehr sprechen, nur noch lallen im Prinzip. Dann haben ihm die.
Jetzt hören wir dich nicht mehr so gut, Georg. Die Verbindung wird gerade schlecht.
Oh, jetzt bin ich im Auto unterwegs. Ich drehe mal geschwind. Ich bin
Druck. War vorsichtig.
Ja, passt. Aber ihr hört mich doch, ne?
Jetzt ist besser.
Jawohl. Wir haben ihm Cortison gegeben.
Jetzt ist wieder schlechter. Georg, fahr vorsichtig.
Ja, alles gut, jetzt müsste es kommen.
Nee, es ist nicht besser. Es ist immer noch nicht optimal.
Okay.
Aber wir haben deine Geschichte gehört, wir haben deine Bedenken gehört. Und ich danke dir, dass du das mit uns geteilt hast. Eine sehr schwere Geschichte.
Ich danke.
Okay, jetzt ist, glaube ich, wirklich vorbei. Georg, danke dir, dass du angerufen hast. Für diese Geschichte leider haben wir dich am Ende nicht mehr so gut verstanden. Das ist aber trotzdem sehr, sehr wertvoll gewesen, was du uns heute erzählt hast. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wir sprechen heute über das Lügen und ich möchte wissen, welche Lüge habt ihr, die euch lange begleitet hat, über die ihr euch traut, mit mir hier im Radio zu sprechen. Ruft mich an und verratet mir, womit ihr gelogen habt, welche Auswirkungen diese Lüge hatte, wie es am Ende rauskam und was ihr vielleicht selbst auch daraus gelernt habt. Die Nummer ins Studio. Bei mir ist Volker aus Saarbrücken. Hallo Volker. Volker, bist du da?
Ah, ich bin schon dran, das ist ja lustig. Ich habe gerade gedacht, ich muss ja gar nicht warten.
Du musst ja gar nicht warten. Ja, Volker, verrate mir doch mal, wie sieht es bei dir aus zum Thema Lügen? Welche Lüge war es bei dir?
Ich sage immer die Lebenslüge.
Oh, du hast eine Lebenslüge?
Lüge, ja.
Welche Lebenslüge hast du denn?
Jeder Mensch hat ja so eine Art Lebenslüge, die er irgendwann entdeckt. Und bei mir war es so, dass ich gemerkt habe, dass ich mir selbst etwas vormache und dann an mir arbeiten kann. Und das ist das Wichtigste. Also das heißt, wenn ich morgens in den Spiegel schaue, weiß ich jetzt, dass ich mich nicht mehr unbewusst anlüge.
Was hast du dir vorgemacht?
Ich habe mir das Leben zu einfach gemacht, da wo es kompliziert war. Also Probleme zum Beispiel sehr schnell unter den Teppich kehren wollen. Hm. Und auf der anderen Seite war es so, dass ich mich gerne in dem Selbstmitleid gebadet habe, wenn mal was nicht gut lief. Und so kann man sich selber belügen. Und das meinte ich mit Lebenslüge.
Oh, das finde ich spannend. Du hast Dinge, Probleme unter den Tisch gekehrt und dann, wenn dieses Kartenhaus zusammenfiel, hast du gemeint, Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Warum meint das Leben das so schlecht mit mir und so, ne? Also du hast Mitleid dann erwartet,
genau,
von anderen. Und okay, Wahnsinn. Wie lange ging das? Bis zu welchem Alter würdest du sagen, hast du dir da was vorgemacht, bevor du es gemerkt hast, dass du das die ganze Zeit machst?
Also ich habe als Kind schon gemerkt, dass ich mich einfach nicht wohlfühle, wenn ich nicht so sein kann, wie ich bin. Da war es aber unbewusst. Und dann irgendwann, als in meinem Leben ich gemerkt habe, wenn ich Verantwortung übernehme, dass es dann mir viel besser geht. Wenn ich also nicht die Schuld auf andere projiziere oder meine Probleme auf andere projiziere, geht es mir viel besser. Also es gibt nicht einen bestimmten Zeitpunkt, sondern das ist auch heute noch so, dass ich sage, ich reflektiere mich und schaue, wo stehe ich mir selbst im Weg? Weil das ist, heute weiß ich, dass wir Menschen uns da selber sehr oft in die eigene Tasche lügen. Mhm. Manche Dinge schönreden. Ich war auch sehr lange und war mir nicht bewusst, dass man dass das gar nicht unbedingt positiv ist, wenn wir Affirmationen nutzen, um uns künstlich positiv zu stimmen.
Ist das nicht eine Art, also bis auf die Selbst, wie heißt das nochmal? Affirmation. Ja, richtig. Hm. Ist das nicht auch teilweise so eine Art Schutzmechanismus?
Klar. Ja.
Ist ja eigentlich etwas, wo man sagen würde, ja, bis zu einem gewissen Punkt, bis zu einem gewissen Grad ist das ja eigentlich auch in Ordnung.
Das ist sogar nützlich, das ist super gut, wenn mal etwas schwer geht. Also jetzt, ja, wenn man jetzt einfach mal denkt, das ist einfach so, es ist einfach leichter, Sachen zu überbrücken, wenn es ist ja, der Sport ist eigentlich immer ein gutes Beispiel. Bevor ein Fortschritt da ist, muss ich eben durch bestimmte Mechanismen durch, die vielleicht nicht so angenehm sind. Das Wetter ist nicht immer schön, also gehe ich trotzdem raus. Und da bringt es natürlich was. Aber wenn es so um elementare Dinge geht, wie was will ich wirklich im Leben erreichen, dann ist es natürlich aus meiner Sicht fatal.
Was heißt das? Wann wird es denn fatal? Ja. Also an welchem Punkt hast du gemerkt, ich tue mir damit gerade selbst keinen Gefallen?
Kurzfristig hat das ja was bewirkt, wenn ich gesagt habe, boah, nicht so einen guten Tag, ist jetzt nicht so schlimm, schaue ich nur auf das Positive. Mhm. Das Glas ist halb voll, mhm, anstatt es ist halb leer. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, es ist völlig egal, ob das halb voll oder halb leer ist. Das ist nur ein nach außen hin eine Floskel. Ne? Das ist ja, und es wird dann schwierig, wenn wir das nicht mehr bewusst steuern können, wie es uns wirklich geht. Wir drücken das so lange weg, weil es ja unangenehm ist. Viele sagen auch, sie drücken Gefühle weg. Und dann frage ich immer ganz erstaunt, echt? Weil die meinen dann negative Gefühle, aber Gefühle sind alle Gefühle. Also wenn es mir nicht gut geht, habe ich gleichzeitig auch Anteile, die mich freudig stimmen können. Wir hatten ja mal das Gespräch mit, als ich einen Hund hatte und als der dann ging, das war Freud und Leid zusammen. Und weil ich in der Zeit, als er da war, die Zeit genossen habe. Und dann sieht man in der Zeit, wo es nicht so gut ist, wenn ein Mensch geht oder ein Hund oder sowas, dann kann ich mich auf das, was ich Positives erfahren habe, kann ich mich wieder zurückbringen. Und das ist das, was ich meine. Nicht, dass ist gestorben, ist ja nicht so schlimm oder jetzt mache ich das Beste draus oder ich lenke mich ab, sondern in dem Moment, wo es mir gut geht, dankbar zu sein für die Momente, wenn es nicht so gut geht. Das meinte ich mit diesem, also groß den Bogen gespannt, zum sich selber zu belügen. Weil ich merke, das Leben, wenn es nicht lebendig ist, das Leben ist eben Freud und Leid zusammen.
Das ist wohl wahr. Ich habe jetzt in eine etwas andere Richtung eventuell gedacht, denn nur das positive Denken und sich einzureden, alles ist gut oder alles wird gut oder dieses, wie du es gerade gemeint hast, das Glas ist halb voll. Das ist zwar ein guter Aspekt, wie ich finde, aber er bringt natürlich nichts, wenn man nicht auch aktiv wird in seinem Leben und etwas dafür tut, dass positive Dinge im Leben einen ereilen und ja, geschehen. Und dann natürlich, irgendwann mal bricht das Ganze zusammen, weil wenn du immer nur positiv denkst, aber nichts dafür tust, dass du auch ein positives Leben führst, dann lügst du dich irgendwann selbst an.
Ja, oder den Schatten nicht zu erkennen und dann, es ist ja auch, ich kann etwas Positives bestärken oder ich kann was Negatives sein lassen. Auch das ist etwas, was spannend ist. Manchmal ist es schwieriger, wir wissen oft, was wir nicht wollen. Und das ist schon ein guter Schritt. Es ist viel besser, wenn wir wissen, was wir wollen. Aber bei Gewohnheiten, wo wir wissen, die sind nicht gut, die loszulassen, das ist relativ schwer, aber das macht glücklich. Aus meiner Sicht ist das wirklich etwas, was mir gut tut, wenn ich sage, ich nehme mir nur eins raus und da möchte ich die nächsten Schritte gehen. Und dann sind es oft Dinge, wo ich sage, welche Gewohnheit gefällt an mir nicht so gut. Und dann brauche ich es nicht positiv oder negativ zu nehmen, sondern ich nehme es ganz pragmatisch und sage, damit möchte ich jetzt abschließen und es loslassen.
Glaubst du, dass wir die Summe aller unserer Gewohnheiten sind?
Wow. Also es ist ja, das Wort Epigenetik ist ja jetzt in aller Munde, das ist aber schon länger so und so da, dass wir sehr viel durch unser Verhalten und durch unsere Prägungen sind. Das meine ich auch mit Gewohnheiten, die sich entwickeln. Es gibt aber noch sehr viel mehr als das, weil ich erlebe ganz oft im Austausch mit Menschen, ich habe jetzt mit ganz jungen Menschen zu tun und mit sehr alten Menschen zu tun, und da wird mir immer wieder bewusst, wie kostbar oft ein Moment oder ein Augenblick ist, buchstäblich, das ist in die Augen blicken, das kann ich gar nicht beschreiben, das kann ich gar nicht greifen. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, wenn es so heißt, wir greifen was raus, was wir bewusst sehen, wie so zum Beispiel Gewohnheiten, die sind ja greifbar. Weil vieles im Leben ist so, das kommt auf mich zu und dann überrascht es mich im Positiven, wie prägend das ist.
Aber du selbst entscheidest das darüber, was du tust, oder zwingt dich jemand?
Natürlich nicht. Dennoch ist uns, ich behaupte, dass der Mensch, oder ich habe die Ansicht, dass der Mensch nicht von Grund auf schlecht oder böse ist. Die gesellschaftliche Struktur hat sehr großen Einfluss.
Das wollte ich damit eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte einfach nur auf die ganzen Gewohnheiten kommen und mir die Frage stellen, oder dir die Frage stellen, ob das am Ende dann einfach, ja, die nackte Wahrheit ist quasi, wer wir sind. Ja, bin ich jemand, der zum Sport geht, bin ich Sportler. Bin ich jemand, der zur Zigarette greift, bin ich Raucher, greife ich. Zum Glas bin ich Trinker. Und so entscheide ich selber, was ich bin. Und je öfter ich das mache, umso mehr wird das dann auch anscheinend zu einem Bild, das mich dann darstellt.
Ja, ja. Wenn dann Gewohnheiten zu dem werden, was wir sind. Mhm. Wenn mich fragt, wer ich bin, da sagen ja viele oft, was sie machen. Wer ich bin, antworte ich sehr oft, ich bin ein Mensch, der sowohl sehr achtsam sein kann und sehr in sich geht, aber auch ein Mensch ist, der gerne im Rampenlicht steht. Und das ist dann was anderes, als zu antworten mit was ich tue.
Oder wie ich heiße, das, oder was ich beruflich mache.
Genau, ganz genau. Ja. Weil da bin ich natürlich angreifbar, weil jemand sagt, ja, der redet so viel über sich, aber es ist authentisch, was ich eben von mir sage. Oder ich sage, das ist ganz unterschiedlich.
Ja, nur ich glaube, dass im Alltag die Leute dann doch die einfache Antwort haben wollen und nicht diese philosophische, die du gerade mit mir besprichst.
Absolut.
Du machst dich dann doch tatsächlich, die schauen dich dann ganz komisch an, wenn du dann so antworten würdest, weil sie dann, die erwarten halt einfach, dass du dich kurz vorstellst mit deinem Namen, mit deinem Beruf, und das war's.
Ja. Aber das geht aber schon auch. Das geht schon. Dann sage ich, ich bin zum Beispiel, letztens hatte ich jemand gesagt, ich bin ein Streetworker. Und dann fragen sie, was ist denn das? Ja, und das ist auch, das ist einfach eine Beschreibung einer Tätigkeit. Dann geht das zum Beispiel auch.
Stimmt.
Aber da gebe ich dir recht. Wenn man natürlich dieses, wenn man die jetzt, wir haben ja einen großen Bogen gespannt von Lügen. Notlügen hatten wir noch gar nicht, aber muss ja auch nicht, ich hatte es ja gleich
Lebenslüge
genannt.
Aber es war spannend, also es hat Spaß gemacht. Darauf kommt es doch an in der Sendung. Volker, vielen Dank, dass wir darüber ein bisschen sprechen durften, und ich wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute dir.
Ebenfalls. Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.
So, die erste halbe Stunde ist rum und ich habe von euch ja schon 3 Lügen serviert bekommen. Also klar, ihr habt sie auch aufgelöst. Aber ruft mich an und traut euch, darüber zu sprechen, wo ihr, wann ihr in eurem Leben gelogen habt. Und verratet mir, warum? Was hat euch damals dazu bewegt, zu lügen? Und ja, was ist dann, was für eine Auswirkung hatte das? Wer kam dahinter? Und was habt ihr selbst daraus gelernt? Die Nummer ins Studio. So, wir ziehen weiter. Da haben wir jemanden mit der Endziffer 13. Wer hat die 13 am Ende? Hallo? Die 13? 13 ist weg. Okay, dann gehen wir weiter. Da haben wir die 21 am Ende. 21, nicht da. Dann haben wir die 70. Hallo?
Hallo, hier ist die Beate.
Beate, ich grüße dich. Hallo. Beate? Ist auch wieder weg. Okay, es liegt nicht an mir. Irgendwas stimmt wieder nicht. Einfach anrufen vom Handy, vom Festnetz. Probiert es so oft, bis es klappt. So, nächster Versuch. Panther aus Stuttgart müsste da sein.
Ja, hier ist der Panther aus Stuttgart. Hallo,
es
Daniel.
Funktioniert. Panther, solltest du rausfliegen, einfach bitte nochmal zurück auf Wahlwiederholung klicken.
Mhm.
So, Panther, Thema heute Lüge. Erzähl doch mal, also hast du schon mal gelogen?
Ich lüge strukturell.
Strukturell?
Permanent.
Okay. Permanent.
Permanent.
Okay. Ja, über welche Lüge möchtest du denn mit mir heute reden?
Ja, also ich möchte mich gar nicht aussprechen. Ich möchte keine Beichte ablegen, sondern bei uns in meiner Ehe mit meiner Frau ist es so, meine Frau, die hat irgendwelche Ideen und fragt mich, was hältst du davon? Und je bescheuerter ich die Idee finde, je idiotischer, umso mehr lüge ich dahingehend, dass ich sie feiere, dass ich sage, boah, hey, Bombe, genau das würde ich auch machen. Und dann sagt sie, hey, redest du mir wieder nach dem Mund oder was? Und warum mache ich das? Nicht um des lieben profanen Willens, um des lieben profanen Friedens willen, sondern ich möchte sie nicht in die Position dadurch bringen. Also wenn sie eine Idee hat, und ich hau gleich meine Meinung raus, dass ich nichts davon halte und komme gleich mit besseren Gegenargumenten, dann würde ich sie in so eine Anti-Haltung drängen. Ja, dass sie sagt, nee, aber doch. Und indem ich sage, Mensch, das finde ich gut, dann gebe ich ihr oder schaffe ihr den Raum, sich zu überlegen, will sie das wirklich, will sie das nicht, ist es eine gute Idee, ist es keine gute Idee. Und siehe da, so abwegig ich ihre Idee ursprünglich fand, gewinne ich dann selber Gefallen dran. Also ich lüge schon aus der Erfahrung heraus gerne, also in der Richtung, weil ich halt oft genug die Feststellung gemacht habe, dass ich mich dann auch nicht festlege und mir so selber das Türchen offen lasse, die Sache dann gut zu finden, ja.
Okay, also ich habe anfangs auch gerade überlegt, dass ich mir so ein bisschen schwer damit tue, ich habe es ja verstanden, aber ich habe mich so ein bisschen schwer damit getan, ob ich das gut heiße. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sagst du ja auch gerade selber, manchmal täuschst du dich ja selbst. Manchmal war die Idee ja doch gar nicht mal so verkehrt von deiner Frau.
Genau.
Und du lässt dich gerne eines Besseren belehren, habe ich das Gefühl, was ja eigentlich an sich eine gute Einstellung ist. Weiß sie das, dass du so vorgehst? Kennt sie dein System, nach dem du da agierst?
Wir sind 20 Jahre zusammen, die kennt mich immer auswendig. Und
ja, aber vielleicht ist sie manchmal auch ein bisschen unsicher. So, meinst du das jetzt wirklich? Also findest du das wirklich eine gute Idee oder tust du nur gerade wieder so?
Die weiß, dass ich so tue. Und aber sie genießt es auch, dass sie nicht so eine affektierte Anti-Haltung ins Gesicht geknallt bekommt, sondern also sagen wir so, da geht es um ganz, ganz einfache Sachen. Es geht gar nicht um so schwierige Entscheidungen.
Ja.
Also ganz, ganz billige Sachen. Zum Beispiel, ich selber überlege mir, was mache ich denn heute?
Mhm.
Habe eigentlich gar nichts zu tun, keine Termine. Ich könnte das machen, dann könnte ich das machen, dann könnte ich das machen. So drei Sachen zum Beispiel. Und so, die wären ganz geschickt, weil sie zeitlich gut aufeinander passen oder von der Strecke her gut aufeinander passen. Und dann kommt meine Frau um die Ecke und sagt, du, was hältst davon, dass wir zum Chinesen gehen? Jetzt habe ich mir aber schon was vorgenommen. Und der Effekt wäre zu sagen, was willst du jetzt zum Chinesen? Weil ich ja schon innerlich drauf geeicht bin, jetzt das und das zu machen. Und dann überlege ich mir, aber eigentlich, also ich sag dann affektiert, weil ich, wie gesagt, ein struktureller Lügner bin dahingehend, sage ich dann, oh ja, Chinese, super Idee, denk innerlich, so eine scheiß Idee. Ja, was will ich jetzt beim Chinesen? Ich habe mir doch gerade die drei Sachen vorgenommen. Aber dadurch, dass ich das zum Beispiel feiere,
ja.
Merke ich dann, also eigentlich waren die drei Sachen auch gar nicht wichtig. Mein Gott, dann geh mal zum Chinesen und dann wird es ein guter Tag. Oder zum Beispiel bei der Erziehung meiner Kinder habe ich das auch immer so gemacht. Ich habe mal, also auch wieder eine ganz profane Sache, ich habe mal, was weiß ich, drei, vier Tage nach einer Hose für meinen Sohn gesucht.
Mhm.
Dann habe ich sie endlich gefunden. Dann kommt er mittags von der Schule, die Hose komplett zerrissen. Noch am selben Tag morgens angezogen, mittags komplett zerrissen, vermatscht. Ich hätte ihm den Hals umdrehen können. Ich gehe auf ihn zu, lege seine Haare nach hinten, streiche seine Haare nach hinten, gebe einen ganz, ganz dicken Schmatzer auf die Stirn und lüg, was das Zeug hält. Und sag, Timofey, so ist mein Sohn, Timofey, du hast gerade das Allerbeste gemacht, was man nur machen kann. Und ich denke mal, so, jetzt musst du was erfinden, Pande. Jetzt versuch mal Argumente. Und dann sage ich, hey, du bist kein Nesthocker, der den ganzen Tag vorm Computer hockt und sich nicht schmutzig macht und sich nicht die Hose zerreißt. Du gehst raus, du machst Action, hey, du bist für mich der größte Held. Und er kennt mich genauso gut wie meine Frau. Er weiß, der Papa liegt. Der Papa versucht nur selber jetzt gerade irgendwelche Argumente.
Seine eigenen Gefühle zu überspielen. Okay.
Bravo. Dasselbe auf der Rückfahrt von Österreich.
Ja.
Kommt mein Sohn hinter die Zapfsäule vor. Papa, auf dieser schwarzen Zapfpistole, da war dieses Ultimate nicht drauf. Und du tankst doch nur Ultimate. Habe ich blau genommen. Ist das okay? Es hat in meinem Dieselfahrzeug, hat er super rein. Ich guck auf die Zapfsäule. 40 Liter super schon reingelaufen. Ich hätte, also für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Und ich nehme ihn, wieder dasselbe Handbewegung, wieder die Haare nach hinten gestrichen, fetten Kuss. Dann sagt er ihm, Timofey, du hast jetzt gerade das Allerbeste gemacht. Guck mal, du bist auch in der Freiwilligen Feuerwehr. Jetzt stell dir mal vor, du machst in der Freiwilligen Feuerwehr, ja, einen Fehler und aus lauter Scham sagst du das nicht, ja. Und dann passiert was ganz, ganz Schlimmes mit deinen Kameraden, kannst dich ganz schlimm verletzen. Guck mal, du hast jetzt einen Fehler gemacht. Ein Fehler ist nie gut, aber du hast ihm gleich Bescheid gesagt und dadurch haben wir jetzt gerade eine große Katastrophe verhindert. Und dann denke ich mir, während ich noch rede, hey, cool, was ich da sage, aber ich habe das gar nicht gesagt, weil ich das in dem Moment so dachte. Ich dachte in dem Moment, ich bringe nicht um. Ja, sondern weil ich das wirklich schon, ich glaube, in der Psychologie nennt man sowas eine Vermeidungsstrategie, wenn man sich so antrainiert hat, genau das Gegenteil von dem zu machen, was man eigentlich machen will, ja.
Mhm.
Dann merke ich, und weil ich das schon permanent mache, schon seit 15, 20 Jahren, merke ich, dass du musst jetzt halt irgendwelche Argumente rausballern und dann merkst du, hey, die Argumente sind eigentlich cool, gell? Und ich sag nicht das, was ich von vornherein denke, sondern ich bin jetzt in der Not, irgendwelche Pro-Argumente zu erfinden, ja. Oder was heißt das zu erfinden? Also wie gesagt, es liegen ja auf dem Tisch Pro-Argumente, eben die Pro-Argumente zu nehmen. Und dann hinterher, wow, bin ich von mir selber begeistert und klopfe mal auf die Schulter, wie cool ich doch bin. Ja.
Also je länger ich dir zuhöre und je mehr Beispiele du nennst, umso besser finde ich das eigentlich.
Also anfangs war ich ein bisschen skeptisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, gerade wenn ich mir jetzt nochmal das erste Beispiel hole, wobei die eigentlich auf alle zutreffen, aber wenn du natürlich gleich am Anfang immer dagegen schießt, irgendwann mal wird dieser Mensch sich dir gegenüber nicht mehr öffnen, irgendwann wird dieser Mensch nicht mehr zu dir kommen und dich um Rat bitten oder dir einen Vorschlag unterbreiten oder, weil man sich natürlich denkt, die Person ist ja sowieso immer in so einer Anti-Haltung, ne? Und eigentlich ist das ziemlich schlau, finde ich, wie du das handhabst. Ich muss nur ganz ehrlich sagen, ich glaube, in dem Moment reagiert man dann doch wieder anders. Und das, was ich mich gerade frage, ist, wie hast du das, hast du das schon immer so gemacht? Hast du dir das irgendwann antrainiert? Wie kriegt man das hin? Also wie lange machst du das schon?
Seitdem ich im Endeffekt mit meiner Frau verheiratet bin, weil irgendwie habe ich mir, also es ist so, wir haben einen Altersunterschied von 20 Jahren. Ich bringe 20 Jahre mehr Lebenserfahrung. Ich war 40, als ich sie mit 20 kennengelernt habe. Und ich stand vor dem Problem, dass sie dieselben Schnapsideen mit 20, 25 hat, die ich auch mit 20, 25 hatte. Mit denen ich mir aber eine blutige Nase geholt habe. Und ich habe keinen Bock, nochmal ein zweites Mal, weil wir sind ja quasi eine Einheit, ja, eine Lebenseinheit. Und dann würde das heißen, dass ich ein zweites Mal den Karren an die Wand fahren muss. Und jetzt überlege ich mir, wenn ich gleich von vornherein sage, das ist nichts, dann wird sie ja darauf beharren, nee, ich will. Und indem ich sage, du, das finde ich, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee, und dann positive Argumente suche, dann hat sie die Freiheit, sich zu überlegen, will ich das eigentlich wirklich? Eigentlich will ich das nicht. Eigentlich ist ja nur eine Schnapsidee. Weil wenn ich ihr sage, dass es eine Schnapsidee ist, ja, würde sie ja viel halsstarriger werden. Aber wie gesagt, nicht in allen Fällen geht die Sache so aus, dass sie ihre Meinung ändert. In vielen Fällen, vielleicht sogar in den überwiegenden Teil der Fälle,
änderst du deine Meinung.
Ändere ich vielleicht meine Meinung und finde es cool. Das hat jetzt sogar so dazu geführt, also mittlerweile ist sie 40, ich 60, also bin so ein bisschen in die Jahre gekommen. Mittlerweile ist es sogar so weit, dass ich, es hört sich jetzt so ein bisschen nach Willenlosigkeit und Initiativlosigkeit von meiner Seite, aber mit egal, was meine Frau um die Ecke kommt, du, mach mal, sehen wir mal. Gell? Und das sind so Sachen, die mir, wo ich eigentlich überhaupt nichts damit anfange, und dann lasse ich mich da einfach mal mit reinziehen. Und dann ist es auch immer so, weil ich in solche Geschichten dann ohne Erwartungen reingehe, werden meine Erwartungen nie enttäuscht, weil ich keine hatte, und ich finde die Sache dann cool. Und während meine Frau, die das durchgezogen hat, die hat sich dann von der Sache viel mehr versprochen, und die fand es dann im Nachhinein, ihren eigenen Plan, den sie dann durchgezogen hat, gar nicht so toll. Also in der Regel läuft es dann sogar so ab, dass das, was sie dann vorgeschlagen hat, also wir hatten letztens in Amsterdam ein Hausboot gemietet. Ich fand das so eine bescheuerte Idee, aber habe das natürlich in alter Pandemanier ole ole gefeiert. Ja. Und weil ich von Hausboot mal gar nichts gehalten habe, oder eigentlich habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich hatte so eine affektierte Anti-Haltung, die man, ich glaube, die ist gar nicht einmal, also die hat wahrscheinlich jeder Mensch oder vielleicht auch jedes Lebewesen, was man nicht kennt. Das beschnuppert man erstmal mit Vorsicht und lieber Abstand und so. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch überlebenswichtig für jedes Lebewesen, so eine Anti-Haltung zu allem Unbekannten gegenüber aufzubringen. Ist jetzt das falsche Wort, aber ein bisschen Wortfindungsstörung, mit 60 darf man das. Und auf alle Fälle, wie gesagt, sie hat sich dann von der ganzen Hausboot so viel versprochen und war dann enttäuscht, kann man nicht sagen, aber war gar nicht so begeistert. Und ich, weil ich von der Geschichte, ja, was heißt das, gar nichts gehalten habe, also nicht im negativen Sinne, sondern so einfach so von der Erwartungshaltung, war nicht minus da, sondern einfach null. Und dann konnte ich der Sache so viel positive Aspekte abgewinnen. Ja, ich fand es dann cool. Oder auch Konzertbesuche, wenn sie da auf bestimmte Konzerte will, von Musikrichtungen, die mich gar nicht interessieren, dann fand sie die Konzerte hinterher bescheuert und Ich wusste gar nicht, dass überhaupt die und die Musikrichtung gibt und finde es dann toll. Also dann, ja, also.
Also es passt irgendwie ganz gut. Eine Sache würde mich dann doch noch irgendwie interessieren, nämlich wie findet deine Frau eigentlich oder wie kriegt sie von dir eigentlich eine ehrliche Meinung? Also wenn es jetzt wirklich mal nicht um eine Kleinigkeit geht, sondern um was wirklich Ernstes in eurer Beziehung geht oder Familienentscheidung und sonst was. Wie also klar, du lobst sie am Anfang, aber dann sagt sie, du jetzt pass mal auf, ich will jetzt mal wirklich wissen, wo siehst du Schwierigkeiten, wo siehst du Probleme, woran habe ich vielleicht gerade nicht gedacht? Wie kriegt sie das aus dir raus? Oder sagst du, nee, das kriegt also sie von mir gar nicht raus?
Es gibt eine schockierende Geschichte in der Beziehung mit meiner Frau, die mich jeden Tag aufs Neue schockt, dass wir null Streit miteinander haben, dass wir uns gegenseitig supporten, super miteinander auskommen, wir unterstützen. Also ich habe einen sehr, sehr großen Bekanntenkreis um Stuttgart und jeder, der mich und meine Frau kennt, der weiß, wovon ich spreche. Wir unterstützen uns gegenseitig, wir supporten uns gegenseitig. Es gibt keinen Streit, wir haben aber nicht die rosa-rote Brille auf. Kein Friede, Freude, Eierkuchen, Händchen halten und rosa Wölkchen und so, sondern im Endeffekt, sie weiß ja, wie ich tick. Und sie hört ja schon meine ehrliche Meinung. Es ist ja so, was hast denn du für eine Meinung? Ja, zu irgendeinem Thema. Und meistens hat man ja noch gar keine Meinung. Ja. Ja, dann haut man irgendwas raus, ja. Und dann fragt sie mich zu irgendeiner Sache, was ich davon halte. Ich habe noch gar keine Meinung. Ich suche aber alle Argumente erst einmal, die dafür sprechen, wenn ich weiß, sie ist dafür. Und dann tasten wir und dann erörtern wir oder dann ergeben sich im Gespräch automatisch dann auch Gegenargumente, aber nicht nach dem Motto, guck mal, so einen hirnverbrannten Scheiß geht dir durch den Kopf, ja, sondern so auf die sachliche Ebene. So, ist vielleicht dann doch nicht gut oder dann machen wir das aber mit der und der Einschränkung. Und wie gesagt, es ist für mich echt schockierend, im positiven Sinne schockierend, was für eine Beziehung ich mich mit meiner Frau führe. Ich würde das jedem Menschen auf dieser Welt wünschen, weil wenn ich sehe, wie die Leute aufeinander losgehen, teilweise, und wie gesagt, das Ganze nicht mit rosa-roter Brille. Vielleicht ist diese Form des strukturellen Lügens auch das Geheimnis einer
glücklichen Beziehung.
eines harmonischen Miteinanders. Muss ja nicht immer eine Lebenspartnerschaft sein. Kann ja auch, was weiß ich, überhaupt auch im kollegialen Sinne oder einfach mit dem Nächsten sein. Ja?
Wir lassen das mal so stehen. Die anderen dürfen sich dazu gerne äußern. Pante, ich danke dir, dass du uns da mal mal reingebracht hast in diese Welt. Danke dir für deinen Anruf und dir noch eine schöne Nacht.
Euch auch, ja?
Alles Gute dir. Okay. Bye, ciao. Ja. So, anrufen dürft ihr vom Handy, vom Festnetz. Ich habe gelogen, ist unser Thema heute Abend. Und ich möchte gerne wissen, womit habt ihr gelogen? Welche Auswirkungen hatte diese Lüge? Und wer kam dahinter? Was habt ihr daraus gelernt? Ruft mich an. Bei uns ist Bettina aus Langen. Bettina, grüß dich.
Hallo Daniel, ich grüße dich. Ich habe mal gehört, dass Wissenschaftler festgestellt hätten oder haben, dass man als Mensch 200 Mal am Tag lügt, unbewusst.
Oh, da gibt es ganz viele verschiedene Zahlen. Ja, aber feststeht, dass wir tatsächlich sehr häufig lügen, ja.
Ja, zum Beispiel, wenn man jemandem sagt, guten Morgen, und vielleicht habe ich einen schlechten Tag und so, und ich sage auch guten Morgen, ist ja eigentlich eine Lüge, weil ich ja keinen guten Morgen hatte.
Aber du wünschst jemandem einen guten Morgen. Ist das auch eine Lüge?
Ja, das tue ich immer. Also wenn auch mein Tag schlecht war, wünsche ich immer guten Morgen. Das schon von Herzen.
Die Lüge beginnt dann, glaube ich, wenn man gefragt wird, und, wie geht's?
Ja, und dann sagt man, ja, gut, toll, obwohl
super,
es gar nicht so
alles
ist.
Alles gut.
Ja, ja. Und das passiert eigentlich sehr oft, weil wenn man sagen würde, nein, mir geht's schlecht, würde ich auch keiner nachfragen, warum es einem schlecht geht. Und darum lügt man vielleicht, dass es einem gut geht.
Ja, ich habe irgendwo mal gelesen, dass man das nicht machen sollte. Aber ich finde, das soll jeder nochmal für sich selbst entscheiden, wem man das erzählt, weil irgendwem sollte man sich schon anvertrauen, wenn es einem nicht gut geht. Also jemanden, wo man auch weiß, die Person mag mich, hat mich gern und interessiert sich wirklich für.
Da ist es was anderes. Ja. Aber zum Beispiel, ich habe hier eine gute Nachbarschaft und die sagen, oh, geht's dir gut? Und dann sage ich ja, obwohl es vielleicht nicht so ist, weil ich will gern die.
Die müssen auch nicht alles wissen, die
Nachbarn. Mit meinem Nicht-Gut-Sein.
Ja. Bettina, verrate mir, welche Lüge fällt dir ein, nachdem du jetzt ein bisschen zugehört hast? Welche Lüge können wir mal als Geschichte hören von dir?
Das geht in, da war ich aber geistig schon sehr groß. Also ich habe mal meiner Mama damals, wo es noch die Mark gab, habe ich ihr mal 5 Mark aus dem Portemonnaie geklaut. Und habe davon für 1 Pfennig Brausebonbons gekauft. Und habe die im ganzen Hof an Kindern verteilt, mit denen ich immer gespielt habe. Und meine Mutter sah vom Balkon aus, was macht denn da meine Tochter mit so einer Tüte in der Hand? Und und ich habe das alles schön verteilt. Die Bäckersfrau ist natürlich fast kaputt gegangen, weil für 5 Mark 1 Euro Plättchen zu kaufen, was war das damals? Pfefferminzplättchen, keine Ahnung. So, meine Mutter sieht nur, dass ich mit dieser Tüte da im Hof rumrenne und wunderschön verteile. Und dann kam ich hoch und hat gesagt, wo hast du das Geld? Ich wollte erst lügen, aber dann habe ich gesagt, aus deinem Portemonnaie. Und dann habe ich dann erstmal eine gebellt bekommen. Nicht so schlimm, aber hat gesagt, lüg mich bitte nie wieder an.
Moment, du hast doch nicht gelogen.
Ja, eigentlich nicht.
Hä? Also, du hast, oder hast du anfangs gelogen und später erst zugegeben, dass du es aus ihrem Portemonnaie hast?
Ich habe erst gesagt, ich hätte es gefunden. Aber
ach so, okay, gut. Also, es ging schon eine Lüge voraus. Okay.
Ja.
Und dann hat sie aber darauf bestanden, dass du, weil sie dich durchschaut hat, hat sie darauf bestanden, dass du ihr die Wahrheit sagst. Und dann hast du es schlussendlich gesagt. Dann hat sie gesagt, lüg mich nie wieder an. Und dann hat sie was gemacht?
Also sie hat vorher halt also so mir einen Klapsi auf den Popo gegeben. Ich fand es jetzt aber nicht schlimm, was ich getan habe, weil ich es geteilt habe.
Ja.
Und dann dachte ich, das ist jetzt nicht schlimm.
Das ist so diese Robin Hood-Einstellung. Man nimmt es den Reichen und schenkt es den Armen.
Ja.
Kann doch nichts Böses dahinter sein. Ja,
ja, ganz genau. Aber so nach so einer Woche hat sie dann auch mal selber lachen müssen, weil sie gesagt, weil ich war dumm ehrlich. So, also ich habe es versucht zu verbergen, aber ich habe es irgendwie nicht hingekriegt, weil ich es halt so auffällig gemacht habe.
Wie alt warst du damals ungefähr?
8.
8 ungefähr. Und hat dich das in irgendeiner Hinsicht dann im Laufe deines Lebens dann geprägt, dass du sagst, ja, ich habe danach nie wieder meiner Mutter Geld geklaut oder kam es dann doch nochmal dazu?
Auf gar keinen Fall nie wieder. Ich habe auch von meiner Mutter immer eins gelernt, sie hat gesagt, die Wahrheit, die kann dich schützen. Und Lügen gehen einen Bach runter, so ungefähr. Also wer die Wahrheit sagt, den kann man helfen und wer lügt, den kann man nicht helfen. Und so habe ich dann damals mein Kind erzogen, aber da ist mir ein Fapo passiert. Ich hatte damals eine Katze. Und mein Sohn war damals 4 Jahre alt und ein Blumentopf ist runtergefallen. Aber da hat gerade mein Sohn mit seinen Legos gespielt gehabt. So, und jetzt hat aber die Katze den Blumentopf runtergeschmissen. Und mein Sohn hat mir wirklich die Wahrheit gesagt. Also Mama, das war die Katze, nicht ich. Und ich habe meinen Sohn nicht geglaubt, warum auch immer. Fand ich scheiße von mir im Nachhinein. Er sagt es mir heute noch, jetzt wo er fast 30 ist, sagt er heute noch, Mama, ich war es wirklich nicht gewesen. Also, aber ich meine, wie soll man von einem 3-4-jährigen Kind erwarten, dass er mir vermittelt, dass ich ihm glauben kann? Ich hätte ihm glauben müssen, auf meinen Mutterinstinkt hinaus. Aber weil ich vielleicht mit Lügen zu viel Negatives erlebt habe, habe ich vielleicht das aus Versehen unbewusst auf meinen Sohn projiziert und deswegen ihm dann nicht geglaubt und es war wirklich die Katze und es tut mir heute noch leid. Also mein Sohn hat nicht gelogen.
Und was für eine Strafe erhielt er damals?
Gar keine. Ich habe meinen Sohn nie gehauen, nie, nein.
Ach so, okay.
Ich leide heute noch darunter, dass ich ihm...
Dass du ihn beschuldigt hast, der Lüge quasi, aber er hat es nicht wirklich getan.
Okay. Ja.
Ja.
Das tut mir heute noch leid.
Ich würde gerne mal wissen, nachdem du ja selbst diese Erfahrung damals gemacht hast, du sagst ja, ich habe meine Mutter danach nie wieder beklaut. Hast du andere Menschen beklaut?
Nein.
Also eine Freundin zum Beispiel, der man mal das Haargummi nimmt oder der man mal ein Kuli aus dem Läppchen rausnimmt? Nee, gar nichts. Hast du selbst die Erfahrung als Jugendlicher, als Kind gemacht, dass du von deinen Mitschülerinnen damals oder von irgendwem in deiner Altersklasse beklaut wurdest?
Ich habe mal was ganz Krasses erlebt. Das kann man vielleicht auch geklaut nennen. Ich habe eine Nachbarin gehabt, 10 Jahre lang, der ich auch sehr viel geholfen habe mit dem Haushalt oder so und ihr erklärt habe, wie ein Haushalt funktionieren sollte und dass es sauberer wird, weil sie ein kleines Kind hatte. Und der habe ich damals meinen Wohnungsschlüssel anvertraut, wo ich 14 Tage weg war. Und dann hat sie von meinem Personalausweis die Nummer genommen und hat ein Handy gekauft für 900 Euro. Und das ging alles auf meinen Nacken.
Wow, okay. Und da das ist schon eine große Nummer.
Das waren 900 Euro Schulden. Ich bin zum Anwalt gegangen und habe gesagt, selbst die Nachbarn, die sie damals mal mit erzogen haben. Das war halt in dem Haus wirklich so eine lustige Konstellation gewesen. Ihre Tante, also ihre Mutter wollte sie nicht, ihre Tante hat sie großgezogen und die Tante kannte eine Nachbarin, die ich auch sehr gut kannte. Und ich habe ihr gesagt, diese Telefonnummer haben sie als ihre Telefonnummer wahrgenommen, aber sie hat auf meinen Nacken mir 900 Euro Schulden gemacht. Ich bin zum Anwalt gegangen. Und musste trotzdem noch 180 Euro Strafe
zahlen. Wir reden gleich weiter, machen eine ganz kurze Pause.
Big FM Night Lounge.
So Freunde, ich bin's Daniel. Die nächste Folge ist eine Wiederholung der Night Lounge. Ihr bekommt uns immer live auf die Ohren von Montag bis Freitag ab 0 Uhr bis 2 Uhr. Also unbedingt einschalten in der Live-Show oder gerne mal auch alle Sendungen abchecken auf Spotify, Soundcloud und iTunes.
Das Best-of der Big FM Night Lounge. Jetzt. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
Ich habe gelogen. Unser Thema heute Abend. Möchte gerne eure Lügen hören. Wenn ihr euch traut, darüber zu sprechen. Ich glaube, man braucht schon ziemlich viel Mut. Und Selbstbewusstsein, um dahinter zu stehen, zu sagen, ja, ich habe damals gelogen und heute stehe ich dahinter. Und das war eine ziemlich dumme Lüge und ich kann dir davon erzählen oder euch besser gesagt. Ich bin gespannt zu hören, worüber ihr heute reflektiert, so rückblickend. Bettina ist gerade dran und sie sagt, ich war damals 8, als ich meiner Mom Geld geklaut habe. Gut, wir reden hier von 5 Euro, aber Geld ist Geld.